Hallo und herzlich willkommen bei Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchweh. Mein Name ist Anja Kuschel und ich bin die Gastgeberin. Ihr findet mich übrigens auch auf Instagram als AK Scuba, sowie diesen Podcast unter Tauchen to go. Nun aber viel Spaß mit meinem heutigen Gast.
Also das Ganze hat 10 Monate vorher angefangen. Ich war tauchverrückt und ich war haiverrückt. Und ich war ein erfolgreicher Werber. Agentur mit 30 Leuten. Wir haben für große Unternehmen in Deutschland und im Ausland gearbeitet. Waren super erfolgreich. Aber irgendwann, so als ich 50 wurde, das waren diese 10 Monate vorher, begann bei mir so eine Sinnkrise. Braucht die Welt wirklich neue Slogans? Braucht sie den neuen Warenträger? Mache ich wirklich etwas, was wichtig ist auf dieser Welt? Also so wie Männer vielleicht ihre Wechseljahre kriegen.
Midlife-Crisis könnte man sagen.
Midlife-Crisis, ja. Ich bin allen auf die Nerven gegangen und hatte mir überlegt, was kann ich machen? Und dann kam eine Frau, eine sehr kluge Frau, und erzählte mir das Gleichnis von den 3 Schlüsseln. Also, erster Schlüssel, mach etwas, was du wirklich gut kannst. Zweiter Schlüssel, mach es gut. Und dritter Schlüssel, mach etwas, was die Welt ein Stück besser macht. Da habe ich mir überlegt, meine Faszination sind Haie, waren immer Haie, seit Hans Hass. Haie haben ein miserables Image. Ich bin Werber und ich könnte etwas gegen das Image machen. Ich könnte aus einem Monster normales Tier machen, die Haie entkriminalisieren. Das war die Idee. Dann habe ich erstmal begonnen, mich mal umzuhören, wer überhaupt mit Haien arbeitet, weltweit. Und bin gelandet in Südafrika bei André Hartmann, guter Freund von mir inzwischen. Und André, wir haben nächtelang diskutiert, wie man Haie schützen könnte, was notwendig ist, wie es geht. Und er hat mich weitergeleitet zum Andy Kopp. Auch leider inzwischen tot, aber ein sehr, sehr guter Freund über die Jahre hinweg. Ebenfalls nächtelange Diskussion. Und er hat mich weitergeleitet nach Walker's Cay zum Erich Ritter. Da bin ich gewesen und Erich war ein charismatischer Mensch, aber auch ein schwieriger Mensch. Und am Abend ist er immer verschwunden. Da hat nie mit uns gesprochen.
Erinnert mich sehr an die Bahamas, ja.
Das ist Erich. Aber irgendwann hat es mal geklappt. Wir haben direkt diskutiert. Ich habe ihm das erzählt, was ich so vorhabe, Image ändern, und haben eine gute Diskussion geführt. Und am nächsten Tag war eine Aufnahme mit ihm, eine Moderation, mitten in Unterbullenhain. Und ich stand am Ufer, habe dazugeguckt und habe gesehen, wie ein Hai gebissen hat. Es färbte sich blutrot, Hektik, Aufregung.
Also ich hole mal ganz kurz ab, ja, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Das ist quasi der Unfall, der extrem durch die Presse gejagt worden ist, Erich wurde dadurch so ein bisschen verfolgt. Das war so der Bericht, absolut, der ihn verfolgt, ja, hat, ja, wo er auch einen Teil seiner Wade verloren hat. Das heißt, da warst du mit vor Ort. Mhm. Das ist quasi, es war, glaube ich, BBC-Aufnahmen, ne, waren das irgendwie fürs Fernsehen, ja, Discovery Channel. Ja. Und die Situation war eigentlich eine ziemlich klare. Das war hüfttiefes Wasser.
Die Situation war nicht so ganz, genau, klar. Im Nachhinein hat sich das anders herausgestellt. Aber es ist jetzt auch egal. Ne? Im Endeffekt war es dramatisch, ohne Ende. Und wir waren alle fertig, logisch. Wenn du das erlebst, wenn du eben dran stehst, wenn du nicht weißt, ob er überlebt hat, dann Gott sei Dank ein Flieger auf der Insel, dass er nach Miami geflogen werden konnte. Und ich lag im Bett abends, dann kam dann der Rezeptionist, klopfte an die Tür, sagte, Herr Wegner, ein Anruf aus Deutschland. Da dachte ich, oh Gott, meine Frau, die hat gehört, da ist was passiert. Nein, es war die Bild-Zeitung. Und die wollte einen der Überlebenden des Hai-Massakers von Walker's Cay sprechen.
Ach so, echt?
Da habe ich mich hingesetzt, habe einen Bierdeckel genommen und habe ein Konzept hingeschrieben, wie ein Verein aussehen müsste. Wie er arbeiten müsste, wie es funktioniert, wie es geht. Dass man erstmal entkriminalisieren muss, bevor man schützt. Niemand schützt etwas, vor dem er sich fürchtet. Das war die Grundidee.
Absolut richtig, ja.
Ja, und als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich dann Leute gesucht, die mitmachen, und wir haben einen Verein gegründet. Hab den Erich auch unterstützt mit einer Spendenaktion, weil er hat ja keine Krankenversicherung mehr gehabt, die hat ihn rausgeworfen. Also es ist eine ziemlich dramatische Situation. Aber wir haben uns angefreundet in der Zeit. Und ich habe dann gesagt, Erich, die Forschung, die du machst, die können wir mit unterstützen vom Verein mit Shark Project. Wobei Project für mich ein Begriff war, ich bin Erwerber und Projekt ist etwas, was zeitlich abgeschlossen ist. Mhm. Für mich war das nie eine Lebensaufgabe, sondern ich habe das immer gesehen, okay, von da bis da, das Ziel will ich erreichen. Das war das Image der Haie. Und da ich Werber bin, habe ich als allererstes mal im Verein eine repräsentative Umfrage gemacht, Deutschland, Österreich, Schweiz, und habe gefragt, was fällt Ihnen zum Begriff Hai ein? 92% Frustmenschen. Das war 2001.
So viel? Ja.
Das war 2001 die allgemeine Meinung, repräsentativ, die die Menschen von Haien hatten. Ja, und dann bin ich eben gedacht, wir müssen auf die Boot. Wir hatten da kein Geld, also haben wir erstmal alles, ich habe das selbst vorfinanziert, wir sind auf die Boot gegangen mit dem kleinen Stand und waren der belachteste Stand der ganzen Messe.
Wirklich?
Haischützer aus Deutschland und dann noch aus Offenbach. Haischützer. Also, die haben sich alle kaputt gelacht. Die einzigen waren eigentlich die damals die Unterwasser, die einen Bericht über uns gebracht haben, recht positiv, und alle anderen haben uns verschwiegen. Ja, aber das war ein Fehler. Ich habe dann gedacht, was müssen wir machen? Erich war dann wieder gesund. Was heißt gesund? Er war wieder lauffähig. Wir müssen eine Vortragstour machen. Daraufhin habe ich dann gedacht, ja, Hai-Vorträge, da kommen die Leute massenhaft. Ich habe mit Tauchbasen gesprochen. Wir haben dann eine Deutschland-Tour gemacht in Hamburg, Hannover, Berlin, München, Frankfurt. Ja, das waren dann so 15, 20 Leute, die da saßen. Das war ernüchternd. Wir haben ja alles selbst bezahlt. Auto, Übernachtung, Essen. Und dann sitzen da 20 Leute. Das war so ernüchternd. Dann rief mich jemand an, der mit gespendet hat für Erich damals, die Christine Gstöttner aus Wien, und sagt, sag mal, ihr macht da eine Tour in Deutschland, kommt auch nach Wien. Da habe ich gesagt, ja, Tina, genau, 15 Leute in Wien, genau das brauchen wir jetzt bei den Kosten. Nein, kommt. Erich hatte noch Zeit, also sind wir zu dritt nach Wien gefahren. Das war nicht Wien, es war Gablitz, ein Vorort, ein kleiner Vorort. Es war eine Turnhalle. Ich bin dann ausgestiegen, habe dann zu unserem Hilfskraft, die dabei war, habe ich gesagt, du bleib noch sitzen, vielleicht fahren wir gleich weiter. Bin in diese Turnhalle rein und dachte, mich trifft der Schlag. Da waren 300 Leute, da saß Professor Hans Hass, da war der Ralf Kiefner da, ein Weinstand, komplette Technik aufgebaut. Und ich habe dann erstmals gespürt, das könnte was werden. Ne? Da ist einfach Begeisterung.
Ich kriege Gänsehaut.
Ja, das war Gänsehaut pur. Und da habe ich erstmal auch Professor Hans Hass kennengelernt, Traum meiner Jugend, muss ich dazu sagen. Da habe ich eine weitere Geschichte mit Hans Hass. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall haben die Vorträge dann gefruchtet und ja, manchmal, da wo wir 20 Leute hatten, waren nächstes Jahr 100, dann 200, dann 300. Insgesamt haben wir Vorträge gemacht für über 150.000 Menschen. Ich und meine Frau, wir waren jedes Wochenende unterwegs. Die kleinsten Veranstaltungen haben wir gemacht. Und Erich kam einmal im Jahr für eine große Tour, wo wir dann in Deutschland, Österreich, Schweiz waren und haben große Vorträge gemacht. Und das war immer gigantisch. Der größte Vortrag waren damals 1.500 Leute in Wien. 1.500 Leute.
Wow.
Das war eine richtige Festhalle.
Das ist gigantisch.
Ja, Gänsehaut, wirklich. Ja, und das war der Start eigentlich der Vorträge. Aber nach wie vor fehlte eine Lobby. Ne? Ich meine, dann waren bei einem Vortrag, kam ein junger Mann zu mir, Assistent der Geschäftsleitung bei Lidl. Mhm. Sagte, Mensch, Herr Wegner, bei uns, wir versuchen gerade Blauhaie als Steaks einzuführen im unteren Preissegment. Da müsst ihr was tun. Naja, was macht man gegen Lidl als kleiner Verein aus Offenbach? Ich habe dann alle Tauchbasen angeschrieben, ich habe VDST angeschrieben, gesagt, wir brauchen Hilfe. Die Zeitung haben wir gemacht. Damals hatten wir schon einen gewissen Namen. Tauchen oder Wasser, Taucher, die waren alle an Bord.
Plötzlich, dann doch.
Ja, nur die Idee war gut. Ne? Also wir waren die allerersten weltweit, die auf dieses Thema Entkriminalisierung der Haie überhaupt das Thema gemacht haben. Alle anderen, die haben versucht, Haie zu schützen, aber wie ich schon sagte, niemand schützt etwas, wenn man sich fürchtet. Und der erste Schritt ist erstmal entkriminalisieren. Und das lief dann mit Brachialgewalt an. Wie kam ich jetzt auf Lidl? Wir waren doch irgendwo bei Lidl, ne?
Ja, ja.
Ich bin hergerufen. Fang nochmal an, ja?
Kein Problem.
Ja, das Thema Entkriminalisierung war eben das Hauptthema, das wir hatten. Damit waren wir weltweit die Ersten. Deutschlandweit sowieso. Es gab keine Haischutzvereine in Deutschland. Keine normale Tierschutzorganisation hat Hai-Kampagnen gemacht. Haie waren eklig. So wie Klapperschlangen oder Vogelspinnen. Hat keiner gemacht. Aber damit hatten wir auch den Erfolg, weil diese Faszination, die von diesen Monstern Hai ausgeht, die ist natürlich auch gut für die Tiere, weil das bringt Leute. Hätten wir Vorträge gemacht für Goldfisch, wäre keiner gekommen. Bei einem dieser Vorträge, wie gesagt, kam ein junger Mann auf mich zu, Assistent der Geschäftsleitung von Lidl, und sagte, wir von Lidl versuchen gerade Blauhaie, Blauhai-Steaks, im unteren Preissegment als Fischprodukt einzuführen. Was macht man als kleiner Verein gegen Lidl, gegen so eine Kette?
Schwierig.
Ja, wir haben eben alle Tauchbasen angeschrieben, haben denen die Situation geschildert, wir brauchen Hilfe. Wir haben VDST genommen und VDST hat eine unglaubliche Art gemacht. Die haben alle Vereine angeschrieben, die haben alle gesagt, macht mit. Effekt war, dass in den Lidl-Filialen die Leute Schlangen standen, um sich zu beschweren. In der Lidl-Zentrale sind die Faxleitungen, Telefonleitungen zusammengebrochen. Also ich bin immer noch gerührt, wenn ich darüber nachdenke. Das war das erste Mal, wo ich spürte, dass wir imstande sind, eine Lobby für Haie zu kriegen. Und es hat funktioniert.
Ich bin wieder Gänsehaut, das ist Wahnsinn.
Es hat 2 Wochen gedauert. Dann wurden wir eingeladen nach Neckargemünd zu Lidl. Und uns wurde gesagt, passen Sie auf, das ist Sauerei, was Sie da machen. Aber wenn Sie uns erlauben, die Bestände auszuverkaufen, geben wir Ihnen Papier, dass wir nie mehr Haie führen. Das hat funktioniert.
Stark.
Damit waren die erste große Kampagne, die wir machten, war gelaufen. Und so lief das weiter. Dann haben wir mit Professor Hans Hass eine Kampagne gemacht, Stop Finning auf den Malediven.
Oh, okay.
Mit seiner Hilfe, der hat dann selbst den Präsidenten noch angeschrieben, hat Sachen gemacht. Dann hat uns Rendel Auraus von der Bretoma aus Costa Rica rief mich an und sagte, Mensch, Herr Wegner, ich habe gehört, was Sie da in Malediven machen und ihr habt da einen riesen Erfolg. Ihr habt es geschafft, die Malediven, dass die komplett den Haifang stoppen. Wir bräuchten sowas in Costa Rica. Ich hatte keine Ahnung, dass Costa Rica mich prägen würde.
Ja?
Ich war dort, ich habe mit Rendel gesprochen, wir haben uns das angeguckt. Und der Hintergrund war, Costa Rica hatte eines der strengsten Haischutzgesetze der Welt. Und zwar durften von den Longlinern nur ganze Haikörper mit Flossen dran angeliefert werden.
Mhm.
Nicht Flossen alleine. Klingt bescheuert, aber wenn man überlegt, in so einen Laderaum passen 2000 Haie und 20.000 Flossen. Ja? Also so gesehen war es eine Haischutzmaßnahme.
Mhm.
Aber die Fischer haben das umgangen. Die haben das in privaten Docks entladen, die nicht kontrolliert wurden, und haben gemacht, was sie wollten. Die haben dann die Tiere über Bord geworfen und in die Flossen reingebracht. Unvorstellbare Zustände. Ich bin dann ein Jahr später mit Vox da gewesen, mit der Dokumentation. Wir hatten uns angemeldet in so einem Private Dock, in so einer Verarbeitungsstation für Flossen, als Großhändler.
Oh.
Ich kürze das ab.
Also inkognito letztendlich. Auch du darfst ausführen, gerne.
Ja, ich kürze es trotzdem ab. Ich musste dann das Land verlassen. Ich wurde gesucht. Wir sind dann das erste Mal in meinem Leben, dass ich ein Land verlassen habe, ohne Zoll- und Passformalitäten.
Krass.
Mit Hilfe von Freunden sind wir dann raus, sind nach Jamaika, von dort nach England und dann wieder nach Hause. Ich durfte dann 2 Jahre nicht mehr nach Costa Rica. Wurde gesucht. Ich war stocksauer natürlich. Ne? Ich habe dem Präsidenten dann einen Preis verliehen in einer Anzeige, ganzseitigen Anzeige der größten Tageszeitung des Landes, Costa Rica, haben wir eben den Shark Enemy Award gegeben. Was dazu führte, dass er mich öffentlich beschimpfte als Verbrecher, als flüchtigen Verbrecher. Man muss sich das mal vorstellen. Und dass ich keine Ahnung hätte, so sinngemäß. Aber wir hatten ein Zeichen gesetzt. Ne? Das war richtig ein Knaller. Fakt war aber auch, dass ich jede Menge Drohbriefe bekam, Droh-E-Mails. Das hat mich hier sonderlich betroffen gemacht.
Aus Deutschland oder dann aus Costa Rica? Ja, okay.
Für die Fischer ist das ein Riesenproblem gewesen, darf man nicht vergessen. Betroffen hat mich eins davon nur gemacht. Da war mein Büro abgebildet, Bürofenster von außen mit einer Zielscheibe drauf. Nach dem Motto, geh nicht in der Nacht aus dem Haus. Mm. Das war schon, da habe ich wirklich geguckt abends, bevor ich raus bin, muss ich sagen. Aber das lief dann so ein Jahr lang hin und her und hoch und runter. Ich durfte ja nicht mehr rein. Randall war guter Dinge, weil wir hatten denen mal gezeigt, wo der Battle den Most holt, wie man so schön sagt. Und dann kam eine neue Regierung und eine Präsidentin. Und wir haben die begrüßt mit der ganzzeitigen Anzeige in der größten Zeitung des Landes. Mit der Unterschriftskampagne haben gesagt, Haie sind kurz vor dem Aussterben in Costa Rica, die Finning-Industrie. Wir haben das ganze Thema aufgebüllt. Tun Sie was, Frau Präsidentin, und eine Unterschriftenliste. Mhm. Und der Sohn der Präsidentin hat in seiner Schule Unterschriften gesammelt und hat es seiner Mutter gegeben.
Cool.
Worauf sie den Randall eingeladen hat. Und ich wurde dann ebenfalls eingeladen. Ich durfte dann offiziell nach Costa Rica einreisen. Wurde abgeholt mit so einer Limousine, so wie man das manchmal in Filmen sieht. Ziemlich bescheuert, wenn man überlegt, dass ich 3 Jahre vorher
geflüchtet bist,
über
quasi
Umwege raus bin. Ja, und dann noch vor 200 Leuten, Fischern und Militärs und Polizei, wird dann eine Rede halten zum Thema Haie. Und danach verkündete sie auf einer Pressekonferenz einen sofortigen Stopp aller Haifänge, Verbot der Haiflossenindustrie, des Haiflossenhandels. Also Ernst und ich haben diese Nacht zum Tage gemacht. Das war unglaublich. Das war einer der größten Momente, die man so haben kann. Und das hielt so lange an, wie die Regierung da war.
Mm.
So gesehen ist Politik immer ein sehr zwiespältiges Ding. Aber es war eine tolle Zeit und wir haben damit, glaube ich, auch ein Zeichen gesetzt, weltweit. Wir waren dann in Ägypten mit der Stop-Finning-Kampagne. Dort haben wir ein großes Unterwasserdenkmal gesetzt, das erste der Welt, glaube ich sogar, mit einem riesigen Hai, wo eine Flosse als ein Messer als durchgestochen war und oben als Flosse rausguckt.
Cool, wo ist das?
Vor Hurghada war das.
Gibt's
nicht mehr. Gibt's nicht mehr.
Okay.
Aber ich habe tolle Bilder noch davon. Und der damalige Leiter der HEPCA, das ist eine halbstaatliche Organisation in Ägypten, der arme Ali, auch leider ins Tod, sehr guter Freund gewesen über die ganzen Jahre. Der hat mich dann mit dem Gouverneur zusammen, wurde ich dann zum Ritter des Roten Meeres ernannt. Ja. Und er sagt mir dann ins Ohr, du bist jetzt Emir, du darfst 4 Frauen heiraten.
Ah.
Ich hab's nie probiert, ich glaube, ich hätte es nicht überlebt.
Ich glaube, das fänden Frauen nicht so toll, wenn sie sich teilen müssten.
Das war, habe ich auch mehr scherzhaft gemeint. Aber wie auch immer, ich habe jetzt ein Schwert zu Hause und meine Enkel lieben das, zu sagen, hey, mein Opa ist ein Ritter.
Das ist ziemlich cool.
Und Auszeichnungen, Awards hat es gehagelt ohne Ende.
Mhm.
A, kreative Awards, wir haben die kreative Kampagne gemacht. Ich hatte eine geniale Idee, dazu muss man Agenturen ein bisschen kennen. Agenturen wollen kreative Awards haben, um zu zeigen, wie kreativ sie sind. Aber mit normalen Kunden kriegen sie keine kreative Awards, weil die sind alle zu langweilig und zu vorsichtig.
Zu normal.
Ich bin hin, habe gesagt, Leute, macht was für Shark Project. Wir reden euch nicht rein, wenn es in der richtigen Linie ist. Und ihr könnt mit uns kreative Dinger ohne Ende machen. Das hat funktioniert. Das hat super funktioniert. Wir haben, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, um die 30 Creative Awards gehabt, also die Agenturen mit uns zusammen. Und wir haben Werbung gemacht, über die man heute noch spricht. Da gab es Menschen, die Haizähne hatten.
Mhm.
Und vieles andere mehr. Also, das muss man gesehen haben, um das zu verstehen. War ein Riesending und es hat natürlich auch für Shark Project sehr viel gebracht. Inzwischen waren wir in Deutschland, Österreich, Schweiz mit den Organisationen. Wir waren über 500 Leute. Das Ding ist immer mehr gewachsen, immer mehr gewachsen, immer mehr gewachsen. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, nach 17 Jahren, ich habe das 17 Jahre gemacht als Präsident und Frontmann, habe 22 Bücher geschrieben über das ganze Thema.
Ich habe schon mal eins gewonnen von dir, auf der Interlife. Das für die Kinder.
Eins für dich dabei noch.
Und
so weiter und so weiter. Also es war so ein Punkt, da habe ich dann nochmal so eine repräsentative Umfrage gemacht. Wie ganz am Anfang, nach 17 Jahren. Habe die gleiche Frage gestellt. Was fällt Ihnen zum Begriff Hai ein? Da kam mit 65% Haie sind gefährdet. Und damit war für mich persönlich mein Projekt beendet. Da der Verein inzwischen auch so groß war, dass ich so als Macher, ich sag mal Macher, nicht mehr machen konnte. Mhm. Da waren mehr Organisatoren gefragt.
Gewisse Strukturen und so weiter. Mhm.
Das ist nicht mein Ding. Ja, ich muss was tun, wenn ich eine Idee habe, mache ich das gleich.
Und wenn mit kurzen Wegen, ne?
Sei es lieber selbst. Wie in der Firma haben wir das auch geführt und es war auch der Erfolg von Jackpot Chip. Ich habe das dann mit dem Alex an gute Leute übergeben, die organisationsfähig sind und habe gesagt, okay, Projekt beendet, jetzt ist mein Projekt Enkel. Hat natürlich nicht ganz gehalten. Also die Meere gehen kaputt, da kannst du nicht anders dazukommen. Also haben wir mit Ocean Heroes eine neue Organisation gegründet, klein, mit ganz wenigen Leuten. Geht als nicht eingetragener Verein, aber als gemeinnützig sind wir wohl. Müssen wir nur 3 Leute, überschaubar. Wir müssen nicht groß abstimmen. Wir rufen uns an und sagen, wir machen das. Und machen Sachen, keine eigenen Kampagnen, sondern wir unterstützen Kampagnen von Leuten, die wir geprüft haben, von denen wir wissen, dass sie gut sind.
Das ist schön.
Das funktioniert gut.
Wer sucht die Kampagnen aus? Ihr selber? Oder wir kommen selbst. Leute auf euch zu und können das vorstellen?
Ja, wir haben jetzt Vorschläge gehabt, aber normalerweise suchen wir uns das aus. Wir prüfen die Leute auch, gucken in die Kampagnen rein, lassen uns notfalls auch mal Geldverwendungen schicken, um zu sehen, wie das funktioniert, ob das ordentlich ist. Und dann erst geben wir. Geben von Vorträgen, die wir machen, die ganzen Einnahmen gehen da rein, Teil der Buchverkäufe und anderes mehr. Das ist so der Weg, der heute läuft. Und mich hat mal, das muss ich noch dazu setzen, so als kleiner Abschluss, mich hat mal auf einem Vortrag eine ältere Dame, damals Eltern, zu mir gesagt, warum machen Sie das eigentlich? Sie machen einen Spagat zwischen Beruf, Verein und Familie. Wie soll das funktionieren? Warum tun Sie das? Und dann habe ich ihr gesagt, wissen Sie, irgendwann habe ich Enkel. Dann werde ich Enkel haben. Und irgendwann werden die mich fragen, was ich gemacht habe, als die Meere gestorben sind. Mhm. Und dann möchte ich nicht stottern. Und meine Enkel sind heute in einem Alter, wo sie Tauchkurse machen, wo sie hoch engagiert sind, die sammeln Müll, die machen etwas. Ich glaube, wir haben das ganz gut gemacht. Und wie gesagt, für mich war Shark Project eine tolle Zeit. Ich habe super Menschen kennengelernt, ich habe super Erlebnisse gehabt, ich habe Sachen erlebt, die man mit Geld nicht bezahlen kann. Wir waren ein Jahr mit einem U-Boot in Südafrika mit Wissenschaftlern.
Wow.
Wir haben in Costa Rica Sachen erlebt, in Ägypten, in Mosambik. Das ist allein eine abendfüllende Geschichte, was da passiert ist. Das kann man nicht mit Geld bezahlen. Auch dass wir die Welt ein kleines Stück besser gemacht haben, auch das kann man mit Geld nicht bezahlen. Und so gesehen bin ich eigentlich ein recht glücklicher Mensch.
Sehr reicher Mensch.
Auch das.
Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, was mich immer interessiert, wie du zum Tauchen gekommen bist. Du hast vorhin schon Hans Haas angesprochen. Wir warten auf das komische, hässliche, doofe Flugzeug. Passflugzeuge. Ich brauche dich ja gar nicht viel, ich brauche dich nicht viel fragen, du bist Vollprofi, man merkt das.
Als ich ein kleiner Junge war, also ist lange her.
Ja, wir müssen noch warten, ja.
Als ich ein kleiner Junge war, so 7, 8 Jahre, Ewigkeiten her, ich bin jetzt bis 74, muss das immer wieder mal sagen, um es zu glauben, da gab es, als Nachkriegskinder gab es nicht viel. Meine Eltern hatten einen Fernseher gekauft, das war schon was, die ganze Nachbarschaft war bei uns immer zu Besuch, wenn die verschiedenen Quiz-Sendungen liefen und ich durfte nie gucken. Aber es gab eine Sendung von Hans Hass, wo ich vorgeschlichen bin und habe durch einen Spalt der Tür erst einmal diese Welt unter Wasser erlebt. Gesehen, nicht erlebt, gesehen. Schwarz-weiß, aber ich habe sie gesehen. Und ich habe mir gedacht, irgendwann, wenn ich groß bin, dann werde ich mit Haien tauchen. Und diese Begeisterung, die hat angehalten. Ich habe mich unglaublich unglaublich mit Heiden beschäftigt. Alle Bücher gelesen, die es zu lesen gab. Internet gab es ja damals noch nicht, was zu lesen gab. Hab dann mit 18 einen Tauchkurs gemacht.
Hast du noch wo?
Auf den Gran Canaria war das.
Noch, ehrlich?
Noch richtig mit ist das Ding?
Klodeckel.
Und
ich habe auch auf Gran Canaria tauchen gelernt.
Mit jeder Menge Blei und ach, unglaublich. Wie auch immer. Und da war dann, als ich mir das ein bisschen leisten konnte, fast überall, wo man mit Haien tauchen konnte. Es gab ja nicht viel. Ne? Es gab dann Herbert Volkmann auf den Malediven, ja. Und es gab dieses Hans Hass Arena auf den Malediven.
Ach.
Da war ich auch super. Da hat er auch der Sarifa war er dort und hat mit Grauhaien getaucht. Und die waren heute noch da. Also wir sind da lange. Natürlich nichts, was heute ist. Nur es gab halt nichts. Mhm. Mit Haien konnte man nicht tauchen und wer es gemacht hat, war bescheuert. Ich weiß noch, als ich damals meine erste Kamera war, eine Eumig Nautica. So eine Schmalfilmkamera in einem wasserdichten Gehäuse.
Mit Film, ne? Noch so richtig, dann logischerweise. Ja,
3,5 Minuten Film. Als ich dann Filme gezeigt habe, meine Mutter hat gesagt, du bist Wahnsinn, du darfst nicht mehr weg. Ich habe dann Filme geschnitten, habe sie auf Tauchschulen gezeigt. Und damals habe ich schon festgestellt, dass das, was die Leute denken, bist du verrückt, du tauchst mit Haien. Und das, was ich sehe, ein scheues, faszinierendes Raubtier, das passt nicht zusammen. Da ist ein Image-Transfer, der nicht funktioniert. Und das war für mich dann der Punkt, irgendwann zu sagen, ich muss da was tun.
Ja, weißt du. Hi. Ja, das natürlich, kommt das rein.
Ist das nicht zu laut für euch?
Ja, es sind gerade. Ja, aber da drin ist auch laut.
Ja, geht doch hoch in den Schulungsraum vom Tauchturm, der ist leer.
Der Schulungsraum vom Tauchturm ist leer?
Und ich kann so lange meine Leute davon fernhalten. Also, es kommen gleich.
Wir hätten das so eine Stunde, wenn du magst. Ja, sollen wir das machen? Du entscheidest. Ja?
Ich hab,
na dann?
Ich habe dieses.
Du bist ein Schatz.
Ich hab. Übernehmen das.
Du bist ein Schatz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin völlig überfordert schon wieder. Ein kleines Lächeln. Wie lange geht denn, ganz kurz, Entschuldige, wie lange geht denn dein Event morgen? Also das Ding ist, ich muss morgen.
Morgen und übermorgen.
Morgen und übermorgen.
Ich habe den Tauchturm morgen und übermorgen ganze Tage exklusiv.
Ja.
Am Sonntag, ich habe Teilnehmer aus den Niederlanden, aus der Schweiz, aus Österreich. Meistens ist um 2 ist hier keiner mehr am Sonntag.
Okay, weil die alle schon weg sind. Ja, aber Sonntagvormittag wäre
wir beiden
Sonntag
alleine tauchen gehen. Um 16 Uhr gehen wir beiden alleine in den Tauchturm, wenn du willst.
Ja.
Wenn
mein Tauchsack ist schon hier. Ja,
wenn
ja.
Sollen
wir Kamera raus? Meine Kamera ist irgendwo eingepackt.
Nein.
Einfach, wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir finden eine Lösung. Du kriegst von mir noch eine Podcast-Folge, das weißt du.
Ja. Du wolltest mein ganzes Wochenende bleiben, um es nochmal zu erwähnen. Aber jetzt mach doch erstmal den Kuchen.
Ich habe eine Frage an dich. Ja. Möchtest du noch, gibt es noch was du loswerden möchtest? Weil ich habe jetzt ein paar Fragen an dich.
Zum Thema Hans Hass gibt es noch einiges.
Ja, die Geschichte von Hans Hass. Du hast vorhin schon eingangs gesagt, da gibt es eine Geschichte. Und ich meine, ich kenne Hans Hass, ich habe den persönlich nicht mehr getroffen. Ich weiß, der ist, ich müsste lügen, vor ein paar Jahren erst verstorben. Meine ich, ne? Ist schon eine Weile, wie viele Jahre? Also 6, 7?
Weiß ich das im Moment nicht, aber es sind bestimmt 6, 7 Jahre.
6, 7 Jahre, hätte ich mir auch gesagt, ne? So vom Gefühl her. Und ärgerlicherweise insofern, dass ich nie die Chance hatte, ihn persönlich kennenzulernen, ihn mal zu treffen, geschweige denn zu interviewen. Das wäre natürlich wunderbar gewesen. Erich Ritter, gleiches Ding. Wir hatten uns damals unterhalten und wir hatten schon so eine Struktur für Episoden. Wir hatten, glaube ich, eine 10er-Reihe geplant. Mhm. Und dann ist er dann von uns gegangen. Und mich würde jetzt total interessieren, die Geschichte mit Hans Haas, aber auch, du sagst ja, du wolltest dann als kleiner Junge unbedingt mit Haien tauchen gehen. Wie war denn dein erster Moment, als du wirklich selbst ein Hai unter Wasser gesehen hast? Kannst du dich, ich gehe davon aus, du kannst dich noch an die Situation erinnern?
Eigentlich nicht so recht.
Nein?
Ich weiß nur, dass ich natürlich wirklich aufgeregt war, aber dann im Wasser war ich nur fasziniert. Es war kein Monster, das mir da entgegengeschwommen ist. Er wollte mich auch nicht fressen. Sondern es war einfach ein schönes Tier. Und irgendwie sind Haie wirklich keine Monster. Sie sind Raubtiere, sie sind futterorientiert. Und große davon könnten Menschen auch verletzen. Keine Frage. Das darf man nicht verniedlichen. Aber sie sind keine Monster, sie fressen keine Menschen. Es gibt eine neue Studie, die das auch belegt sogar. Da hat man weiße Haie verfolgt und hat festgestellt, dass die regelmäßig mit dem Sender, dass die regelmäßig durch Badestrände schwimmen, durch Schwimmer durch und wieder verschwinden und nach einem halben Jahr wiederkommen. Es sind die Geräusche, die sie anlocken. Es sind nicht die Menschen. Sie fressen keine Menschen. Wir gehören nicht in ihr Beuteraster. Und die 6 Toten pro Jahr, die es durchschnittlich gibt, sind ein Witz gegen Motorradunfälle.
Schlangenbisse, Moskitos, genau. Was haben wir noch? Kokosnüsse, alles Mögliche.
Die Angst, genau. Die Angst kommt woanders her. Die Angst kommt aus unserer Urzeit, aus genetisch bedingt. Da haben wir Angst vor Dunkelheit, Angst vor etwas, das uns fressen könnte, vor spitzen Zähnen. Und das trifft auf den Hai. Ne?
Ich schwimme auch nicht in einem See ohne eine Maske. Also, da könnte ja was sein.
Man muss, kann sich kaputt lachen, aber wenn ich auf Malediven bin zum Beispiel und gehe ins Blauwasser raus, habe ich ein unwohles Gefühl. Obwohl ich genau weiß, kann nichts passieren. Aber trotzdem, das ist halt tief in uns drin. Und das hat auch Steven Spielberg sehr geschickt gemacht. In den ersten 8 Minuten von Jaws siehst du kein Hai. A, war er kaputt. Das Modell war kaputt, es konnte nicht gezeigt werden.
Boos war kaputt, das Modell hieß Boos.
Genau, das war kaputt, es konnte nicht benutzt werden. Also hat Steven Spielberg entschieden, das mal ohne zu machen, nach Hitchcock-Manier. Und das ist der gruseligste Moment für mich im ganzen Film. Ne?
Ich glaube, die Szene, wo sie in so einem, wo da so ein junges Mädel in so einem Schwimmreifen drin ist, ne? Oder ist das nicht die Szene, wo man
sie zur Boje schwimmt?
Irgendwie was, irgendwas war da. Ich habe den Film jetzt ewig nicht mehr gesehen. Da hat man dann
begonnen, ne? Weil kein Heiz zur Verfügung stand, mit der Kamera unter Wasser zu schwimmen und die Beine anzupeilen, außenrum zu schwimmen. Boah, ja. Dazu die Musik, perfekt. Perfekt gemachter Horrorfilm. Ich war damals mit meiner Frau und meiner Schwägerin in Chance, im Weißen Hai, und ich saß blöderweise in der Mitte. Ich hatte blaue Arme von beiden Seiten. So Panik, und wir sind tatsächlich, man glaubt es auch das nicht, ein Jahr lang nicht tauchen gegangen.
Wirklich?
So hat das gewirkt. Heute lacht man sich kaputt, wenn man diese Tricks sieht. Damals war es, boah.
Wie war denn das mit Hans Haas? Die Geschichte interessiert mich wirklich brennend jetzt. Das hast du dich schon so oft angeteasert.
Irgendwann, er war bei unserem ersten Vortrag dabei. Da hatte ich wenig Zeit und er musste dann auf früher gehen. Aber schon 2 Jahre später waren wir im Naturhistorischen Museum. Das muss man sich vorstellen in Wien. Mit dem Vortrag muss man sich vorstellen, das sind 12 Meter hohe Räume, eine Tür, die 8 Meter hoch ist. Es passen 200 Leute rein.
Imposant schon, ne?
Und da waren etwa 260 drin. Es war gerammelt voll. Und ich wollte anfangen mit dem Vortrag und der Direktor war dabei und sagte, boah, uns noch ein Biesel. Ein Deutscher, der pünktlich anfangen will, um 20 Uhr, ist das schwierig. So 5 nach wollte ich wieder anfangen, sagte, boah, uns noch ein Biesel. Und plötzlich ging diese 8 Meter Tür auf, knack, 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 und Hans Haas und Lotte Haas kamen rein. Und 250 Leute stehen auf und applaudieren. Und du stehst da vorne und sagst, der sitzt jetzt vor dir und hört deinen Vortrag zu. Gänsehaut am ganzen Körper.
Warst du nervös?
Ja, boah, kann man gar nicht anders sagen. Das war das Idol meiner Jugend. Und wir hatten dann tolle Gespräche. Er hat uns danach auch permanent unterstützt, bis hin zum Schluss, dass er, als er gestorben ist und die Lotte gestorben ist, dass sie uns ihre Souvenirsammlung überlassen haben, Shark Project, zur Versteigerung. Und ich habe heute noch zu Hause den Rumpf eines Schiffes, den er im Sudan gefunden hat. So ein Stück, das er abgesägt hat. Da gibt es einen Film darüber und Bilder und ein Buch. Und der steht bei mir im Wohnzimmer. Und ab und zu gehe ich dahin mit einem Glas Wein, streichel das Ding und denke mir, boah, das steht auch noch drauf an der Seite, Hans Haas, Wien, wo sie es verschickt haben, so ein Brett. Ja, das ist Hans Haas. Es gibt unheimlich viele Geschichten, die wir gemeinsam erlebt haben, aber es ist...
Wart ihr auch zusammen tauchen, ja?
Nein. Nein? Nein. Da war er schon zu alt für, hat es zwar gemacht, aber nicht mit mir.
Wenn du an deine ganze Tauchkarriere zurückdenkst. Du hast jetzt angefangen und hast gesagt, okay, Haie, das, ne, viele Leute, die ich so, die so ein gewisses Alter schon haben, sagen, sie sind über die Filme von Jacques Cousteau und Hans Haas gekommen und haben gesagt, das hat mich beeindruckt, ich wollte unbedingt tauchen gehen. Und dann fängt man ja mit dem Tauchen erstmal Step by Step an. Und die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sind oft auch Leute, die sich gerade frisch für den OWD-Kurs angemeldet haben, noch nie im Wasser waren und dann den Podcast auf dem Heimweg dann quasi sich anhören. Was sind so für dich Momente beim Tauchen, wo du sagst, das sind auch unabhängig, ob du ein Hai gesehen hast oder nicht, was sind so Erlebnisse im Bereich des Tauchens, die du so hattest, wo du sagst, die haben mich, ja, die du hattest und die dich so ein bisschen ja, beeindruckt oder auch beeinflusst haben über deine Zeit?
Es gibt eine Sache, die mich wirklich beeindruckt hat. Ich habe mit weißen Haien getaucht, mit Igerhaien. Also ich habe 4000 Tauchgänge und davon 1500 nur mit oder wegen Haien. Das, so,
das ist eine Menge, das ist eine Hausnummer.
Na gut, ich bin noch alt genug dafür. Was mich aber wirklich beeindruckt hat, das war auf den Azoren. Wir waren dort schnorcheln und waren standen vor einer, von einer Wand von Pottwalen. Und du hörst die Geräusche, den Sonar, das machst du und du spürst es. Das ist wie Wasserwellen, die dich treffen, so richtig klatsch, klatsch, klatsch. Und stehst vor diesem größten Raubtier, was es auf dieser Welt gibt. Und die gucken dich an mit ihren Augen. Da muss ich sagen, da habe ich keine Angst gehabt, aber ich habe sogar vergessen zu fotografieren.
Wirklich?
Der Herbert Futterknecht hat Gott sei Dank fotografiert, deswegen habe ich ein Bild davon. Ich selbst habe nicht fotografiert, ich konnte es nicht.
Man sagt ja immer, dass wenn ein Wale angucken, dass die so in die Seele eines Körpers, in die Seele eines Menschen gucken. Hattest du so, klingt das jetzt ein bisschen zu hochgegriffen? Oder?
Ja, also ich denke, das sind Tiere, die halt neugierig sind. Du merkst, dass sie intelligent sind, dass sie wissen wollen, wer oder was du bist. Das siehst du aber auch beim weißen Hai, mal nebenbei. Auch die sind intelligent, auch die wissen oder wollen wissen, wer oder was du bist. Überhaupt unter Wasser Großtiere zu erleben, sei es Mantas, sei es Wale, Delfine, wir waren mit Delfinen schwimmen. Das ist ein unglaubliches Erlebnis, ich kann das gar nicht alles aufzählen. Für mich ist es die Raumfahrt des kleinen Mannes. Du bist in einer schwerelosen Welt voller Aliens. Und kannst da, holst Luft, gehst hoch, lässt Luft raus, gehst runter. Es ist unglaublich schön. Es ist Yoga für den kleinen Mann.
Dieses schwere Gefühl, ne? Dieses schwerelose Gefühl auf jeden Fall. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Jetzt hatte ich gerade eine Frage im Kopf, jetzt habe ich sie wieder vergessen. Azoren? Damals Azoren, da durfte man quasi noch mit den Walen tauchen, nur, weil jetzt nur, darf man
nur
das
mit,
ja...
Nur mit Genehmigung.
Mit Genehmigung.
Nur mit Genehmigung. Da musst du relativ kompliziert einreichen, was du schon veröffentlicht hast und so weiter und so weiter. Aber wir haben riesen Glück gehabt. Wir waren 8 Tage da oder 10 Tage. Wir haben Blauwal gehabt. Ich habe Fotos vom Blauwal. Boah. Wir hatten die Pottwale, wir hatten hunderte von Delfinen, wo wir mittendrin waren. Also unglaubliche Erlebnisse und den ganzen Tag auf dem Meer sein, den ganzen Tag, also Hammer.
Ich glaube, also das ist was ganz, ich habe das Gefühl, ganz oft Leute, dieses, was, ein Safari, den ganzen Tag tauchen und auf dem Wasser sein. Und ich denke mir so, Jackpot, das ist das Schönste, was du haben kannst. Yeah. Immer, also keine Schuhe, den ganzen Tag irgendwelches Plätschern und Wellengeräusche, endloses Gucken, diese Salzluft, die du da hast. Also wenn es einen Ort gibt, an dem ich glücklich bin und das Gefühl habe, da fühle ich mich wie ich, ist auf dem Meer.
Absolut, ja.
Und ich glaube, ja, wir reden da von demselben gleichen Gefühl.
Aber was das Schöne ist, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich bin 74 jetzt, das kannst du auch mit 74 noch machen. Und das geht perfekt. Du brauchst vielleicht mal Hilfe, um ins Schlauchboot wieder reinzukommen. Aber das habe ich früher auch gebraucht.
Ach, gibt auch Schlauchboote mit Leitern inzwischen. Alles gut.
Ja, perfekt. Für Senioren.
Eine Frage habe ich. Wir haben ja schon mal daher kommt ja auch der Kontakt und wir hatten da schon gesprochen, auf der Interdive hatten wir eine Podiumsdiskussion und da gab es 2 Podiumsdiskussionen. Du warst, ich meine, sogar an beiden dabei, wenn ich mich nicht ganz irre. Ne? Genau. Ist ja auch schon wieder eine Weile her. Und da kam so auch so ein bisschen diese Thematik, Social Media, die Wirkung von Social Media, von InfluencerInnen und Thema Haie. Und Ocean Ramsay wird ja ein Begriff sein. Das ist die Dame aus Hawaii mit den langen blonden Haaren, die mit den Haien taucht, mit den weißen Haien. Du magst sie nicht. Okay, möchtest du das ausführen? Weil ich finde das sehr spannend, weil ich nämlich jetzt erst wieder eine Diskussion mitbekommen habe, wo sich genau darüber ausdiskutiert worden ist, macht sie das gut, macht sie das nicht gut. Ich glaube,
sie macht das gut, aber sie macht es nicht mit dem Herzen, sie macht es mit dem Geldbeutel. Und das ist der Unterschied der ganzen Geschichte. Es gibt genügend andere Leute, die sehr viel mehr für Haie tun, vielleicht nicht das Geschick haben, das so zu vermarkten. Nicht blond sind, hübsch sind. Aber wie gesagt, ich mag sie nicht, aber das ist eine persönliche Sache. Das hat nichts mit mit ihr und ihrer Wirkung zu tun.
Was würdest du dir denn wünschen, wie Leute mit Haien im Social-Media-Bereich umgehen? Oder ja, generell mit Meerestieren könnte man sagen. In dem Fall geht es wirklich um das Raubtier Hai.
Das muss uns bewusst sein, dass Haie ein Symbol sind für das Meer. Und ohne Haie stirbt das Meer. Ohne das Meer sterben wir. 50% des Sauerstoffs kommen daher. Und wir sind gerade dabei, einen Raubbau zu betreiben, der ist unglaublich. In den letzten 10 Jahren sind 75% der Hochseehaie verschwunden.
75% in den letzten 10 Jahren?
Blauhaie, weg. Die sind weg. Die Tiere werden immer kleiner, gefangen. Aber nach wie vor misst man die Tonnage und teilt die durch das Durchschnittsgewicht eines Hais. So gesehen sind die Zahl von 100 Millionen Haien, die jährlich getötet werden, immer gleich, obwohl die Haie immer kleiner werden. Es ist ein Unding, was wir mit den Tieren machen. Man muss sich fragen, warum tun wir das? Gegessen werden sie eigentlich nicht.
Die Suppen sollen absolut scheiße schmecken?
Ja, wenn man sie nicht gleich tiefkühlt, ist eben die Harnsäure, die einen sehr unangenehmen Geruch verströmt in dem Fleisch. Es sind die Haiflossen, die das Thema machen. Wenn man überlegt, so ein Kilogramm Haiflossen kostet $350. Ein Kilogramm Thunfisch, beste Sushi-Qualität, $52. Das Kilo. Dann wird klar, dass Haiflossen das große Los sind. Das blaue Gold des Meeres. Und wenn du dann überlegst, dass das eine Knorpelmasse ist, die nur nach dem schmeckt, in dem sie gegart wurde, eine eklige Konsistenz hat und nur gezeigt wird oder verkauft wird, weil ich zeigen kann, hey, ich habe die Kohle, um einzuladen. Für eine normale chinesische Hochzeit sterben 40 Haie. Und das ist nicht nur in China so. Es ist ein weltweites Problem, zu zeigen, ich kann es mir leisten, Haiflossensuppe. Das hat nichts mit Potenz zu tun, das hat nichts mit Dings zu tun, das hat nur mit Selbstwahn zu tun. Deswegen sterben die Tiere. Deswegen sind wir bereit, ein Tier auszurotten, das seit 400 Millionen Jahren durch die Weltmeere schwimmt, das Saurier überlebt hat und viele, viele Natursterben. Wir schaffen sie.
Das ist krass. Also ich bin gerade total eher schockiert über die Zahl, wenn du sagst, in den letzten 10 Jahren 75% der Haie. Ich meine, das ist ja eine enorme Steigerung von den Jahren davor. Ich weiß zum Beispiel, es gibt die Dame, die Frau, ich weiß gar nicht, ob sie auch Forscherin war, die damals geholfen haben, den Film Jaws mitzudrehen, die dann gemerkt haben, was sie da eigentlich angerichtet haben und haben das ja versucht, über mehrere Kampagnen dann wieder gerade zu biegen. Und sie musste feststellen, da gibt es, ich glaube, auf Netflix auch eine Dokumentation drüber, und sie musste jetzt feststellen, es hat nicht funktioniert. Wir konnten das Image nicht wieder aufbessern, obwohl sie aktiv was dafür getan haben.
Ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut und die Dokumentation, die ich meine, ist auf Disney Plus zu finden. Nennt sich Playing with Sharks. Hier geht es um die Pioniertaucherin Valerie Taylor. Sie erzählt eben, wie sie damals an dem Film Jaws teilgenommen hat, was ihre Aufgabe war und was sie festgestellt hat, was durch diesen Film passiert ist, und hat dann eben ihr Leben damit ja verbracht und ihr Leben gewidmet den Haien, um eben Mythen und Ängste von Haien zu entlarven oder eben ja aufzuklären, dass Haie eben gar nicht so sind, wie sie in diesem Film dargestellt worden sind. Ich persönlich finde die Valerie Taylor unglaublich cool, spannend, und sie geht immer mit so einem roten Band und einem pinken Anzug tauchen. Ich liebe sie. Die Dokumentation kann ich also nur empfehlen. Schaut doch mal rein.
Das ist natürlich sehr schade. Meine Mutter zum Beispiel, die ist immer, wenn ich ihr Fotos zeige, oh, musst du nicht aufpassen, dass er dich nicht frisst. Und ich sage dir, Mutti, ich tauche seit 15 Jahren, seit 6-7 Jahren aktiv irgendwie in dem Thema Haie drin. Nein, muss ich nicht. Und meine Mutti will es nicht begreifen. Und nicht, weil sie doof ist oder nicht gebildet überlegt, genug, sondern weil sie es nicht besser weiß und selber nicht taucht.
Ne? Wenn man überlegt, dass die Angst vor dem Hai ja noch gar nicht so alt ist. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es die nicht. Da hatte man Angst vor weißen Walen, vor Riesenkraken, aber nicht vor Haien. Es gab Wissenschaftler, die gesagt haben, Haie können Menschen gar nicht fressen. Da brechen die Zähne weg.
Das geht gar nicht.
Und dann gab es diese Unfallserie an der Ostküste der USA, wo 4 Menschen gestorben sind innerhalb einer kurzen Zeit. Übrigens die Grundlage von Jaws, das ist die gleiche Geschichte, die nur anders modern geschrieben wurde, aber mit dem gleichen Thema. Danach war das wieder vorbei. Da war die Panik ein bisschen. Alle sprachen über Haie. Das ging gerade mal so 3-4 Jahre, dann war es weg. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Dann gab es die US in Indianapolis. Auch ein Thema, was der Quint mit seinem Tattoo zeigt. Ne? Das ist von der US in Indianapolis. Alles schweigt ergriffen. Da sind über 1000 Menschen gestorben nach dem Torpedoangriff. 1000 amerikanische Soldaten. Und die sollen alle von Heigen gefressen worden sein. Wenn man der Sache nachgeht, kann man, es gibt Tonbandprotokolle, die man heute noch nachvollziehen kann, stellt man fest, die Leute waren schwer verwundet, die waren 10 Tage im Wasser, die hatten nichts zu essen, nichts zu trinken, die waren mit Schmieröl überzogen. Die sind nicht an Haien gestorben. Die Haiangriffe auf Tote gab es, aber es gibt keinen einzigen Beleg von einem Haiangriff auf einen lebenden, schwimmenden Matrosen. Mhm. Aber danach ist die US Navy komplett ausgerastet. Man hat Millionen und Abermillionen ausgegeben für Haischutz. Man hat Versuche gemacht, wie man Haie abhalten kann. Zum Beispiel auch dieses Kohlenstoffmesser, CO2-Messer, das man in den Hai reinsteckt, drückt einen Knopf, dann explodiert der Hai. Das sind alles Sachen, die aus dieser Zeit entstanden sind. Ich habe da tolle Bilder dazu, um das zu zeigen. Aber selbst das ist dann irgendwann wieder
im Sande verlaufen.
Und dann kam Jaws. Dann hat man plötzlich diesen Monster ein Gesicht gegeben, da war ein Film da, da war eine Musik da, da war ein perfekt gemachter Horrorfilm und er hat Ängste geweckt, die tief in uns drin sind und die plötzlich ein Gesicht hatten. Das weiße Hai. Und genau das hat etwas bewirkt, was man nicht mehr wieder gut machen kann, das ist tief drin. Die ganzen Filme hinterher, die es alle gab, wo Hai unfreiwillige Hauptdarsteller waren von
Shark Tornado zum Beispiel. So ein Schwachsinn.
Ja, aber es gibt ja auch andere, die ziemlich fürchterlich sind. Da sieht man diese Grundängste, Dunkelheit, Unbekanntes, etwas, was ich nicht sehen kann, spitze Zähne, was mich fressen kann, perfekt gemacht. Und so gesehen ist ein Hai eine perfekte Darstellung einer Horrorgestalt. Und da kommt er nicht mehr weg von. Man kann das nur wegkriegen, indem man mit den Tieren schwimmt. Was Erich ja auch immer sagt. Geh mal ins Wasser, guck dir einen Hai an. Du wirst feststellen, gibt es noch ganz wenige Haie, die Menschen gefährlich werden können. Der Rest sind nur schöne Tiere. Und wenn du nicht Blödsinn machst, wenn du nicht Futter ins Wasser gibst, offenes Futter, verändert sich auch das Verhalten der Tiere nicht. Wenn etwas passiert, sind es Unfälle und die sind meistens von Menschen produziert.
Das, wo du gerade sagst, mit den Haien schwimmen. Erich hatte mich damals, ich war auf den Bahamas, Eluswam, und ich hatte Respekt für den Haien, weil ich noch nie so mit Haien ich hatte einen Engelhai. Okay, ein Engelhai ist aber auch mehr ein Teppich als wirklich ein Hai, ne? Und ich weiß, dass es einen Tag gab, wo wir von dem Einspot, von dem Tauchspot zu dem Schnorchelspot gefahren sind, weil wir dort Bilder mit dem Surfbrett machen wollten. Und dann habe ich da gesessen und habe meine dünne Hose und Shirt ausgezogen. Und Erich saß auf der anderen Seite mit seinem Computer am Arbeiten. Er hat immer irgendwie am Arbeiten, immer hast du ihn mit dem Laptop gesehen. Und der Chat, der Besitzer, der jetzt inzwischen Besitzer der Basis ist, wollte mir dann so helfen. Und dann hat plötzlich Chat meine Beine gegriffen und meinte, sorry Anja, und kippte mich rücklings ins Wasser. Ohne Maske, ohne alles. Und wir hatten noch die Tage vorher darüber gesprochen, wenn man im Wasser ist mit Haien, einfach nicht hektische Bewegungen machen, kleine Schwimmbewegungen, und das Boot fuhr weiter. Und alle haben erwartet, dass ich rumschreie, habe ich aber nicht. Ich habe gemerkt, krass, ich spüre die Haie, ich merke sie, dass sie an mir dran sind, aber es ist nichts passiert. Ich bin einfach ganz entspannt weitergeschwommen. Und dann hat das Boot irgendwann gehalten, logischerweise. Es war auch nicht weit, vielleicht waren das 30 Meter noch. Und da habe ich das, also es hat mir geholfen, vielleicht auch ein bisschen makaber, vielleicht ein bisschen frech, aber für mich war es wirklich fein. Ich war wirklich absolut cool damit. Und danach war meine, ich will nicht sagen Angst, aber so dieses Unsichere, ist das eine Unsicherheit, die ich hatte, ich weiß es nicht, war weg. Von da an habe ich ein anderes Gefühl für Heil gehabt und denke mir so.
Ist aber auch eine Gefahr dabei, wenn ich das sagen darf.
War natürlich frech von Erich, absolut.
Ich weiß, wenn wir da auf Walkers waren, das erste Mal, dann haben wir mit Bullenhaien geschnorchelt. Mhm. Und ich fand das toll. Ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Ich würde es heute nicht mehr machen.
Aha. Echt? Weil Bullenhaie, genau das ist, gab es ja mal einen Unfall von Schnorchlern mit Bullenhaien. Und Bullenhaie, sagt man ja, die sind ja schon nochmal eine andere Liga. Von ihrem Wesen her, ne?
Ja, die haben auch Zähne, dass sie wirklich das abtrennen können. Ne? Wie Tigerhaie, wie weiße Haie, wie andere auch. Ich habe damals keine Ahnung gehabt, was ich mache. Man muss sich das vorstellen, wir lagen am Strand die Füße waren am draußen, wir lagen drin mit Kameras und über uns weg wurden Fischbrocken geworfen und vor uns, vor den Kameras, haben die Fische, die Haie, nach den Fischbrocken geschnappt und ich habe das gefilmt, bis mich damals Gary Atkinson rausgezogen hat. Richtig rausgezogen, weil ein Hai sich für die Schrift auf meinem Füßling interessierte.
Der ist
weiß auf schwarz,
ja, dieser harte Kontrast.
Wie gesagt, ich hatte keine Ahnung und ich hatte auch keine Ahnung, was ich da mache. Heute habe ich sehr viel mehr Respekt als damals vor Haien. Ich achte darauf, was sie machen und ich gehe vor allen Dingen nicht ins Wasser, wenn Futter im Wasser ist. Dann verändert sich das Verhalten der Haie komplett. Es passiert zwar immer noch weltweit extremst wenig. Das ist ja auch der Grund, warum so viele Haitauchgänge angeboten werden. Es passiert halt sehr wenig. Hm. Aber wenn etwas passiert, ist es von Menschen produziert.
Genau, was du eingangs gesagt hattest, Unfälle passieren immer dann. Menschengemachte sind die oft, meistens, nur eigentlich. Ja.
Das war auch der Punkt, du hast es vorhin angesprochen, wie Erich und ich uns getrennt haben. Wir haben das ja immerhin 9 Jahre gemeinsam gemacht. Er war nie Mitglied von Shark Project, aber er war immer dabei. Er war immer dabei, er hat immer natürlich mitgemacht und wir haben es für ihn gemacht. Und ohne ihn wären wir auch nicht so schnell bekannt geworden. Wer hätte uns irgendwelchen Leuten aus Offenbach zugetraut, was über Haie Bescheid zu wissen? Und Wissenschaftler dabei, wie Erich, das war mit Geld nicht zu bezahlen. Aber irgendwann war dann der Punkt, wo er immer mehr Geld wollte für Wissenschaft. Und ich sagte, Erich, wenn ich Geld hergebe dafür, dann brauche ich Belege. Weil du kannst als Verein in Deutschland nicht einfach so Geld weggeben. Du musst das prüfen, sonst bist du selbst dran. Das kann er nicht verstehen. Mhm. Und es hat irgendwann dann, wenn es bei so Alpha-Tiere wie wir, dazu geführt, dass wir uns verfeindet haben. Was schade war, für beide Seiten schade war, schade auch für die Idee der Haie, aber so ist es halt.
Wann war der Moment mit diesem Sinsheim? Da habe ich nämlich nochmal geguckt. Es gab ja irgendwann die Idee, ein Becken zu bauen, wo Haie drin sind. Und Erich, sein Gedankengang war, wenn Leute Haie sehen, dass sie dann das, was man kennt, würde man schützen. Das war sein Gedankengang. Wie war damals deine Stellung dazu?
Kommt er dagegen? Für jeden Hai, der in einem Becken schwimmt, sterben 10 Haie in freier Natur. Die müssen gefangen werden, transportiert werden. Die sind, genauso wie ich gegen Zoos bin ich gegen Aquarien und besonders Hai-Aquarien. Was hast du drin? Du hast Weißspitzen oder beziehungsweise Schwarzspitzenhaie, du hast Sandtiger drin, die relativ gemächlich dahin schwimmen, die nicht viel Platz brauchen, sagt man. Mhm. Wir haben das damals ja gemacht mit Wissenschaftlern zusammen und haben ein Konzept dargestellt gegen Aquarien. Und dann kam Erich, beziehungsweise nicht Erich, das waren die Betreiber, die den Erich dann zur Verteidigung mit angeheuert hatten. Wir waren eigentlich gegen diese Betreiber, die dieses Hai-Aquarium bauen wollten, die Tiere bereits gekauft hatten und in kleinsten Becken in einer Scheune untergebracht hatten. Unvorstellbar. Und dann kam Erich mit der Idee, seine Shark School praktisch da zu machen. Im Prinzip eine gute Idee, aber nicht am Rücken der Haie. Das war das Problem. Und das ging nicht gegen Erich, das ging gegen diese Betreiber, gegen diese Aquarien.
Wie groß sollte das Becken gewesen sein? Oder wie war der Plan von der Beckengröße? Weißt, hast du da noch Fakten auf dem Kopf?
Ich habe irgendwo sogar noch Pläne davon. Aber grundsätzlich sind sie immer zu klein.
Das ist
wie Delfinarien, wie Becken, wo Wale drin sind. Das macht man heute nicht mehr. Heute müsste man so weit sein, dass man das nicht tut.
Ich habe auf Teneriffa dann gelebt. Ich war Gran Canaria, dann Teneriffa. Und natürlich bin ich damals, das war 2009, 2010, bin ich, als meine Mutter mich besucht hat, in den Loro-Park gegangen und habe mir da natürlich auch die Show angeguckt. Und die Bilder sind bei mir auf Facebook immer noch online. Und ich merke, dass wenn ich die immer wieder so reingespült bekomme, meine Timeline, dass ich denke so, wie dumm.
Wie dumm kann ein Mensch sein, wirklich, dass man sagt, oh, das ist aber schön anzugucken. Man ist natürlich beeindruckt von dieser Größe dieser Tiere und stellt jetzt aber im Nachgang fest, dass man das logischerweise, wenn man nur einfach nur mal den Kopf anmacht, wie du gerade gesagt hast, auf den Rücken dieser Tiere macht, aber diese Verblendung von, ah, das ist aber eine schöne Attraktion und ach, hier ist aber toll und die Musik, man wird dann mitgenommen und ich glaube, das ist die Problematik, die Leute haben, die nicht im Tauchbereich sind, sich vielleicht wenig mit Natur und Tier und Schutz und sowas auseinandersetzen, die denken sich, ach, das ist aber eine schöne Ablenkung für mich und meine Familie. Die haben ja gar nicht manchmal den Background und das heißt nicht, dass diese Menschen nicht gebildet sind. Die haben nur einfach in diesem Kontext nicht das Wissen dafür. Und auch, da müsste man eigentlich, Entschuldige.
Es gibt leider Untersuchungen, die zeigen, dass Leute, die dann Aquarien besuchen, danach nicht rausgehen und sagen, toll, die Tiere, wir müssen das Meer schützen. Jemand nimmt das mit wie ein Disney-Park, auf den Kosten der Tiere. Und es gibt heute so viele Filme. Es gibt 3D-Animationen. Ich habe den Betreibern damals in der Diskussion, die wir hatten, habe ich gesagt, Leute, nehmt das Geld, was ihr geplant habt, macht eine 3D-Ausstellung. Lasst also die Leute...
IA-Brillen und sowas.
Ja, lasst die da durchlaufen, lasst sie das erleben. Es ist viel attraktiver, es ist viel nachhaltiger als das, was ihr hier vorhabt. Aber das war... Die waren so verblendet. Die hatten ja auch schon 30 Haie.
Die hatten die schon gekauft.
In der Scheune, ja.
Was haben die mit den Haien gemacht, weißt du das? Du lachst. Mhm. Du weißt es.
Ja, aber ich sag's nicht.
Du sagst nicht. Okay, dann ist kein Problem. Dann ist das ein Geheimnis. Auf der Interdive hat der Robert Mark-Lehmann von dir einen Award bekommen. Mhm. Was genau ist das für ein Award, den er da bekommen hat? Und wofür hat er den bekommen?
Es ist so, dass ich nach 17 Jahren Shark Project eigentlich nicht mehr auf das höre, was ich sehe, sondern auf das, was die Leute sagen und was sie tun. Das ist der entscheidende Punkt.
Okay.
Sagen können die Leute viel. Und der Robert, ich kenne ihn seit vielen Jahren. Das war auch jemand, der damals uns begleitet hat bei den Aquarienkampagnen. Es ist ein Influencer, aber er ist kreuzehrlich. Der sagt, was er denkt und er denkt, was er sagt. Das hat mich immer beeindruckt. Du kannst dich blind darauf verlassen. Wenn der Robert sagt, so ist es, dann ist es so. Dann wird es auch so gemacht. Und für das, was er tut zum Thema Meer, wie er damit aktiv ist, das war für uns ein Ocean Hero Award. Ein Award. Dieses Jahr gibt es 9 Kandidaten.
Mhm. Willst du schon verraten oder kommt das erst zur Interdive wieder?
Kommt zur Interdive, aber es ist auch ein Prominenter.
Oh.
Der kommt, der zugesagt hat, jemand, der auch sehr aktiv ist in dem ganzen Bereich Fernsehen, Meeresschutz und was da reinkommt. Und wir haben einen kleinen Verein. Einen kleinen Verein, der unheimlich aktiv ist im Bereich Meeresschutz an der Ostsee, der unheimlich viel macht, der Leute reinholt, wo die Leute Wochenenden und Abende bringen. Und das ist für uns ein Zeichen dafür, das sind Ocean Heroes, die tun was.
Das heißt, du suchst ja die aktiv aus, die Leute. Das heißt, du wirst darauf aufmerksam gemacht. Du hast gesagt, ihr seid ja auch an sich eine kleine Gruppe von Menschen. Das heißt, ihr sucht aktiv aus, guckt euch das an, begutachtet das von Weitem und dann sagt ihr...
Wir haben eine Liste von Kriterien. Das ist, wie sind die aufgestellt? Sind sie ehrenamtlich? Sind sie gemeinnützig? Gibt es keine Gehälter? Wie hoch sind die Fixkosten? Was machen die mit Spendengeldern? Wie viele Spendengelder haben sie, wie gehen sie damit um, wie aktiv sind die Leute. Also es gibt eine ganze Liste davon. Und dann gibt es natürlich viele, die in Frage kommen. Und dann suchen wir uns einen aus, beispielhaft, muss sagen, den nehmen wir als Beispiel für alle. Und das, muss ich sagen, befriedigt mich auch zu sehen, wie dann die Augen leuchten, wie sie ein Dankeschön kriegen, was sie sonst nie kriegen.
Wie viele Jahre gibt es jetzt Ocean Hero schon?
2 Jahre.
2 Jahre. Das heißt, Robert hat den ersten Award bekommen. Die Person, die jetzt quasi dieses Jahr Interdive dann den zweiten bekommt. Okay, ich bin gespannt. Ich bin ja vor Ort. Wir werden uns also sehen vor Ort. Da freue ich mich sehr.
Und wie gerade schon erwähnt, ich bin auf der Interdive. Die findet übrigens statt vom 25. bis zum 28.09. in Friedrichshafen am Bodensee. Ich werde dort vor Ort sein. Auf der Bühne gemeinsam mit Linus Geschke werde ich dort durchs Bühnenprogramm führen. Mal alleine, mal gemeinsam mit ihm. Es gibt verschiedene Podiumsdiskussionen. Unter anderem das Thema, ist die Tauchbranche zu alt? Spannendes Thema, wie ich finde. Und es interessiert mich natürlich ungemein, wer dann den Ocean Hero Award 2025 von Gerd überreicht bekommt. Ich bin total neugierig, ich freue mich total drauf. Und ich freue mich auch drauf, euch zu sehen. Das heißt, wenn ihr vorbeikommt, ich würde mich freuen. Es ergibt sich sicherlich der ein oder andere Moment, mit euch ein kleines Pläuschchen zu halten zwischen den Bühnenauftritten, während ich durch das Programm führe. Also kommt vorbei, ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns auf der Interdive.
Und jetzt hast du gleich einen Vortrag hier im Dive for Life. Mhm. Ich hole die Leute mal ab. Es ist der 4.7. Freitag. Wir haben jetzt gleich 18 Uhr. Du musst dich gleich noch vorbereiten. Was genau ist das heute für ein Vortrag?
Das geht eigentlich um ziemlich das, was wir heute hier besprochen haben. Nennt sich Haie und Hormone.
Haie und Hormone. Mhm.
Und handelt eigentlich von diesem Lebensabenteuer. Von der Zeit, als ich kleiner Junge Hans Hass geguckt habe, bis zu dem Zeitpunkt Ocean Heroes. Das als Beispiel mal aufgestellt, um mal zu zeigen, man kann einen Beruf machen. Ich hatte einen anspruchsvollen Beruf mit 30 Leuten und einer großen Werbeagentur und habe trotzdem geschafft, zusammen mit vielen Freunden aus einer kleinen Offenbacher Haischutzorganisation eine der weltweit größten zu machen. Das sollte ein bisschen ein Beispiel sein, auch für viele andere, weil was ich kann, können andere auch. Ich bin ja nicht kein Supermensch oder sowas, das können andere genauso machen. Und dieser Vortrag geht ein bisschen in die Richtung. Ich halte ihn eigentlich vor Unternehmensfeiern und so etwas, um Leuten das Gefühl zu geben, Beruf ist nicht alles, Geld verdienen ist nicht alles. Es gibt auch etwas, denk mal an die drei Schlüssel, wo man ein bisschen die Welt besser machen kann. Das kann jeder. Und das soll es eigentlich sein.
Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt noch den Leuten, die jetzt das Tauchen beginnen, im Tauchen sind, schon lange im Tauchen sind, was würdest du dir von den Leuten wünschen für die Zukunft, für die Haie, für das Meer, wenn du so jetzt einen Wunsch äußern könntest?
Festzustellen, dass wir ohne das Meer nicht existieren können und sich an dem freuen, was wir haben. Und nicht Plastik wegwerfen, Zigaretten kippen, in den Sand drücken und giftige Stoffe in die Toilette kippen. All das macht die Meere kaputt. Und wenn uns das nicht bewusst wird, wenn wir weiter so unsere Umwelt zerstören, dann wird sie eben nicht mehr geben. Mit dramatischen Folgen für uns alle.
Ihr habt den Gerhard gehört, mit dramatischen Folgen für uns alle. Das ist natürlich ein Schlusswort, was ich gerne so stehen lassen wollen würde. Dennoch möchte ich euch darauf hinweisen, Gerhard gibt natürlich regelmäßig Vorträge. Alle Termine findet ihr unten in den Shownotes. In den Shownotes findet ihr übrigens auch Termine für Fantouren. Das heißt, ich möchte euch natürlich darauf hinweisen, dass wir tolle Touren haben und auch Haie angucken werden. Wer also Bock hat, mal mit uns auf Reise zu gehen, mit TUR und IAC und mit mir als AK vom Podcast, dann schaut doch mal rein. Wir haben noch einige Plätze frei. Galapagos unter anderem sind noch wenige Plätze verfügbar. Dort gibt es Haie satt. Ich habe jetzt schon Bock drauf. Ja, und dann hoffe ich, dass wir uns auf der Interdive sehen. Bis bald. Und das war's auch schon wieder mit Tauchen to go, deinem deutschsprachigen Podcast bei akutem Tauchfilm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.